Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In wenigen Stunden wird in Berlin der Koalitionsvertrag zwischen den Grünen, der FDP und der SPD unterzeichnet. Und morgen werden dann der neue Bundeskanzler und sein komplettes Kabinett vereidigt. Das heißt, ab morgen ist dann Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister. Das können wir jetzt behaupten, auch wenn sich immer Dinge ändern können. Das ist in dem Fall sehr unwahrscheinlich. Wir, das heißt Moritz Behrendt und ich, Moritz, du bist Redakteur im Studio. Das war wahrscheinlich die überraschendste Nominierung gestern, dass dann doch Lauterbach ausgesucht wurde. Und es gab natürlich Lob von denen, die bei dieser Internetaktion Hashtag Wir wollen Karl mitgemacht haben, aber erstaunlicherweise nicht nur von denen. Ne?
Das stimmt und ich war schon ein bisschen überrascht, wie viel Wohlwollen es gerade auch vom politischen Gegner gab. Ich zitiere jetzt mal Norbert Röttgen, der Kandidat für den CDU-Vorsitz hat geschrieben, Karl Lauterbach hat sich aus seiner Persönlichkeit, seinem Intellekt und Engagement heraus ein unglaubliches Vertrauen in der Gesellschaft erarbeitet. Ich freue mich für ihn, dass das belohnt wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte auch Paul Ziemiak, Markus Söder oder alle möglichen anderen zitieren können. Und das ging schon über pflichtbewusste Glückwünsche hinaus. Ein bisschen Suffisanz klang dann doch durch bei Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident von der FDP, sagte, die deutsche Talkshow-Szene wird jetzt häufig auf ihn verzichten müssen. So hat alles auch sein Gutes.
Kubicki sieht das möglicherweise anders, aber ich habe ja, Moritz, so ein bisschen die Idee, dass es in der Pandemie vielleicht Wichtigeres gibt als Talkshows.
Könntest du durchaus recht haben. Und Lauterbach selbst hat ja auch gestern bei seiner Vorstellung durch Olaf Scholz sehr schnell klar gemacht, dass er nicht viel Zeit verlieren will.
Das wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken.
Also er hat viel vor und gestern Abend am späten Nachmittag, da war er auch schon gleich dabei bei der Konferenz der Landesgesundheitsminister und Jens Spahn hat ihn auch eingeladen, heute am Treffen der EU-Gesundheitsminister mitzuwirken.
Das überrascht mich jetzt nicht so sehr, denn in der Pandemie ist ja nun Zögerlichkeit nicht unbedingt sinnvoll.
Stimmt auf jeden Fall, aber gleichzeitig gibt es in der Gesundheitspolitik vielleicht noch mehr als in anderen Politikfeldern enorm viele widerstreitende Interessen. Ich weiß gar nicht, wie viele Überschriften ich jetzt schon gelesen habe, in denen es heißt, Lauterbach muss jetzt, Lauterbach muss dies oder aktuelle Nachrichten, in denen es etwa heißt, der Sozialverband VDK fordert den designierten Gesundheitsminister auf, für eine bessere Organisation der Boosterimpfungen zu sorgen. Einen habe ich noch. Patientenschützer haben den künftigen Bundesgesundheitsminister zu einem kritischen Umgang mit Lobbygruppen etwa aus der Gesundheits- und Pflegebranche aufgerufen. Also das zeigt eindeutig, die Erwartungen und Ansprüche an Lauterbach, die sind schon enorm.
Deshalb könnte man jetzt natürlich dem scheidenden Gesundheitsminister Jens Spahn unterstellen, dass der froh ist, wenn es jetzt endlich vorbei ist. Das ist tatsächlich offenbar nicht ganz so, was man ja auch verstehen kann. Wobei Volker Findhaber, wir hören mal ganz genau hin, wir beide und alle anderen, glaube ich, jemanden gefunden hat, der möglicherweise tatsächlich froh ist, wenn es mit Jens Spahn vorbei ist.
Ob er ihn denn vermissen werde, wurde RKI-Chef Lothar Wieler am vergangenen Freitag in der Bundespressekonferenz beim letzten gemeinsamen Auftritt mit Jens Spahn gefragt. Und die Antwort konnte vieldeutig verstanden werden.
Weiß ich nicht, wenn wir dann sehen. Man weiß ja erst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat.
Der scheidende Gesundheitsminister selbst klang dagegen etwas wehmütiger.
Ich kann grundsätzlich sagen, dass natürlich die Zusammenarbeit mit Herrn Professor Wieler, aber auch mit allen Kolleginnen und Kollegen im Ministerium und bei uns im Geschäftsbereich vermissen werde, weil ich das einfach auch gerne mache, was ich mache.
Aber da gibt es für Spahn zwei deutlich unterscheidbare Epochen. Die vor der Pandemie und die seither. Eines hat sich aber nicht verändert. Auch in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit wurde er schon als Turbominister bezeichnet, weil er in schneller Abfolge mit Gesetzentwürfen kam, wie dem Beitragsentlastungsgesetz, dem ersten Pflegepersonalstärkungsgesetz, weil die Große Koalition 13.000 neue Pflegekräfte versprochen hatte, sowie dem Terminservicegesetz für leichtere und bessere Vermittlung von Sprechstunden bei Fach- und Allgemeinärzten. Dazu kamen Änderungen beim Transplantationsgesetz, der Arzneimittelversorgung und der Ausbildung für Psychotherapeuten sowie ein Gesetz für bessere Löhne in der Pflege, um nur die bekanntesten zu nennen. Denn es ging tatsächlich schon vor der Pandemie Schlag auf Schlag. Aber die Schlagzahl wurde mit und durch die Pandemie nochmals erhöht.
Sie sind Jahresrekordhalter und waren allein 2021 31 Mal hier, insgesamt in Ihrer Amtszeit 58 Mal. Mit dieser Gesamtzahl sind Sie nicht ganz Rekordhalter, aber Sie bewegen sich in sehr illustrer Runde. Öfter waren nur Sigmar Gabriel, Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière in Ihrer jeweiligen Amtszeit hier,
erklärte Jana Wolf vom Vorstand der Bundespressekonferenz am vergangenen Freitag. Ohne die Corona-Pandemie wäre die Bilanz sicherlich anders ausgefallen. Und immer wieder musste sich der scheidende Gesundheitsminister vor den Journalisten für Kursänderungen rechtfertigen, obwohl er zuvor öffentlich und lautstark anderes verkündet hatte. Sei es ein entspannter Winter im zweiten Jahr der Pandemie oder gar das Ende der pandemischen Lage. Zu seiner eigenen Sicherheit hatte Jens Spahn bereits im ersten Pandemiejahr angekündigt, dass er sich wohl für Fehler werde entschuldigen müssen. Das hat er auch mehrfach getan, zuletzt bei den Hausärzten für die gedeckelten Impfdosen. Ein Kommunikationstalent war Jens Spahn nicht immer. Allein in einer Frage aber bleibt er sich bis heute treu.
Sie kennen meine grundsätzlich sehr skeptische Haltung, was eine allgemeine Impfpflicht angeht. Ich habe in dieser Frage auch mein Wort gegeben. Das wird auch mein Abstimmungsverhalten bestimmen. Und insofern ist die Frage der Durchsetzung, der Umsetzung dann auch vor allem an diejenigen zu richten, die den entsprechenden Gesetzentwurf erarbeiten und einbringen.
Aber das erschwert nicht nur die Debatten für die künftige Koalition, sondern auch die im eigenen politischen Lager, wo die Forderung gleichermaßen erhoben wird.